Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Unser heutiges Thema im Darmtalk: Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Ein wichtiges und sehr nachgefragtes Thema. Dennoch scheint es recht komplex zu sein. Welche Nahrungsmittel stärken meinen Körper in Remissionsphasen? Wie unterstütze ich meinen Körper und speziell meinen Darm in akuten Schubphasen? Wie ernähre ich mich bei Stenosen oder mit einem Stoma? Welchen Einfluss haben operative Eingriffe auf meine Essgewohnheiten? Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Paleo, vegan, vegetarisch, low carb, flexitarisch? Was ist denn nun die wahre entzündungshemmende Diät oder Ernährungsform? Beziehungsweise gibt es diese überhaupt? Und wie steht es eigentlich um die Themen Rauchen und Alkoholkonsum? Diese und noch viele weitere Fragen in Zusammenhang mit der Ernährung stellen sich CD-Betroffene oft. Vom behandelnden Arzt oder der Ärztin hört man häufig folgenden Ratschlag: Essen Sie, was Sie vertragen. Aha, na dann wäre ja alles geklärt. Oder doch nicht? Diese Aussage schürt oft noch mehr Unsicherheiten, denn neben dem ständigen Durchfällen, Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit haben viele Betroffene Sorge, dass die Unverträglichkeit von bestimmten Nahrungsmitteln die Schubphasen verstärken könnte. Eines gleich vorweg: Die eine richtige Antwort auf diese Frage bzw. die eine richtige Diät oder Ernährungsform bei CD gibt es leider nicht. Dennoch gibt es ganz klare Ernährungsempfehlungen bzw. ist es mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass eine ausgewogene Ernährung einen positiven Einfluss auf die Erkrankung und deren Verlauf haben kann und dass stark bzw. hochverarbeitete Lebensmittel einen vermeintlich schlechten Einfluss auf die entzündlichen Aktivitäten in unserem Körper haben. Wir sprechen heute im Darmtalk mit Diätologin Magister Ilse Weiß über das komplexe Thema Ernährung im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ilse Weiß ist seit vielen Jahren an zwei Praxisstandorten in Wien als Diätologin tätig. Im Rahmen ihrer umfangreichen beruflichen Erfahrung hat sie auch viele Jahre am AKH Wien mit Personen, welche von gastroenterologischen Erkrankungen betroffen sind, gearbeitet. Wir wünschen euch nun gute Unterhaltung. Essen Sie, was Sie vertragen. Ein Satz, den Betroffene von Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa von ihren Ärztinnen und Ärzten oft zu hören bekommen. Diese Antwort hinterlässt bei vielen Betroffenen allerdings sehr viele Fragezeichen im Kopf. Was wäre denn Ihre Antwort auf diese Frage, wenn sie von einem CD-Patienten oder einer CD-Patientin gestellt wird?
Ja, hallo, guten Tag. Ja, diese Aussage ist ja grundsätzlich nicht falsch. Es gilt einfach, den Betroffenen auf diesen Weg zu begleiten. Wie kommen sie dahin, zu diesem Ziel, dass das Essen auch gut vertragen wird und nicht zusätzlich Beschwerden auslöst? Und dazu gibt es sehr einfache Instrumente. Eines davon wäre ein Ernährungs- und Beschwerdetagebuch. Das heißt, man schreibt auf, was man isst und wann welche Beschwerden auftreten. Und in einen gemeinsamen Termin mit einer erfahrenen Diätologin, Diätologen, kann man sehr gut, schnell herausfinden, was die Auslöser hinter den Beschwerden sein können. Also wir schauen speziell auf ganz gewisse Stoffe, wo wir aus Erfahrung schon wissen, die häufig Probleme machen. Dazu gehört einerseits der Milchzucker, der Fruchtzucker, kurzkettige Kohlenhydrate. Das sind Stoffe, die weder im Dünndarm von Verdauungsenzymen abgebaut werden, noch von anderen Verdauungssäften, sondern erst im Dickdarm bakteriell abgebaut werden, wodurch es auch zu einer Luftentwicklung kommt. Und diese kurzkettigen Kohlenhydrate sind dann beispielsweise in Weizen, in Hülsenfrüchte, Zwiebel, Knoblauch, auch in gewissen Obstsorten, Gemüsesorten, als auch zuckerfreien Produkten enthalten. Dann Stoffe wie Histamin, da schauen wir noch speziell, ob das ein Problem sein kann. Fett, Koffein, Alkohol. Also wir wissen schon sehr gut aus Erfahrung, wo so die Problemstoffe sind und können da schneller wahrscheinlich zu einem Ziel kommen, gemeinsam mit dem Betroffenen. Für eine Ernährungsempfehlung muss man natürlich dann auch noch berücksichtigen, wie schaut das Körpergewicht, der Gewichtsverlauf des Betroffenen aus. Also es geht nicht nur um die Verträglichkeit, das ist natürlich ein sehr großes und wichtiges Ziel, aber auch der Ernährungsstatus, als auch in welcher Phase befindet sich der Betroffene. Also wir müssen ganz genau schauen, gibt es aktuell eine Entzündungsaktivität, wo ist die Entzündung lokalisiert oder befindet sich der Betroffene in einer Remission, und dahingehend werden dann die Ernährungsempfehlungen ausgerichtet.
Jetzt haben wir da gerade von verschiedenen Stoffen oder Nahrungsmitteln gehört, die eventuell Probleme verursachen. Nur kurz als Zwischenfrage, muss ich mich als Patient dann darauf einstellen, dass ich diese Lebensmittel meinen Körper gar nicht mehr zuführen kann? Oder geht es da darum, dass man die eine Zeit weglässt? Weil Stichwort Hülsenfrüchte zum Beispiel, ein guter Eiweißlieferant, der verursacht auch bei vielen gesunden Menschen oft Blähungen, wie wir wissen. Das ist jetzt nur so eine Interessensfrage. Muss man sich darauf einstellen, dass das dauerhaft weggelassen wird? Oder gibt es da quasi einen Weg, den man durchschreitet, dass man das dann wieder besser verträgt?
Ja, nein, keinesfalls. Also es geht immer darum, die Menge dieser Stoffe zu berücksichtigen, dass ich nicht zu viel von den intoleranten Stoffen in einer Mahlzeit habe. Also die Menge macht bekanntlich immer das Gift. Und die Verträglichkeit ist auch immer abhängig von der Phase. Also es kann sein, dass ich in einem Entzündungsschub gewisse Lebensmittel schlechter vertrage und wenn ich medikamentös dann sehr gut eingestellt bin, die dann wieder gut vertrage. Also daher ist es nie zielführend, Lebensmittel völlig auszuschließen, und ich darf auch nie als Ziel im Kopf haben eine Liste, wo ich habe, was geht gut und was geht gar nicht, sondern es gibt immer das Dazwischen, wo es um die Menge geht, um die Kombination mit anderen Lebensmitteln und um meinen aktuellen Zustand.
Jetzt sind Ernährungstrends in aller Munde, egal ob es jetzt im Social-Media-Bereich ist oder in TV-Sendungen oder im privaten Umfeld, wenn man diverse Ratschläge bekommt. Es wird viel gesprochen über Ernährung und auch viel diskutiert. Ich habe es schon vorhin genannt, vegan, vegetarisch, Paleo, Low Carb, 16:8, Heilfasten. Da gibt's ganz viele Empfehlungen, die man immer wieder hört aus seinem Umfeld. Was ist denn nun die richtige entzündungshemmende Ernährungsform?
Ja, kurz vorweg, vorab, besser gesagt, zu den Ernährungstrends. Ich glaube, die werden uns immer begleiten und es wird immer was Neues im Trend sein. Ich möchte kurz nur darauf eingehen, es ist grundsätzlich jeder Ernährungstrend, wo eine Lebensmittelgruppe oder mehrere Lebensmittelgruppe ausgeschlossen werden, führt immer in eine gewisse einseitige Ernährung. Das heißt einseitig, ich habe gewisse Stoffe, die ich vermehrt zuführe, das vielleicht kontraindiziert ist, gerade bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, als auch Stoffe, die mir dann fehlen. Also ich greife jetzt mal einen Trend vegan heraus, weil mir dieser Trend in den letzten, muss sagen, 1,5, 2 Jahren gerade bei der jungen Generation von Morbus Crohn Betroffenen sehr, sehr häufig unterkommt. Und gerade hier ist es so, dass ich vor allem Stoffe, die ich besonders dann brauche, wenn ich einen Crohn habe, eine Entzündung habe, ich automatisch durch diese Kost reduziere. Also einerseits das Eiweiß, das ich unbedingt erhöht zuführen sollte bei einer Entzündungsaktivität. Andererseits Eisen brauche ich unbedingt bei einer Entzündung eine verminderte Aufnahme, oder bei blutigen Stühlen ist der Bedarf auch erhöht, als auch Zink, das kommt ja auch primär in tierischen Lebensmitteln vor, ganz wichtig für die Wundheilung. Das heißt, auch Stoffe, die für den Knochenstoffwechsel, also Vitamin K, Vitamin D, Kalzium, das alles reduziere ich automatisch und das sind ohnehin schon die Mikronährstoffe, auf die wir besonders Wert legen in der Ernährung bei CED. Also somit Ernährungstrends, da muss ich sehr, sehr gut mich beraten lassen, welche Stoffe ich wirklich gegebenenfalls wie ausgleichen kann. Und ich habe auch kurz erwähnt, man kann auch vermehrt Stoffe zuführen, die vielleicht kontraproduktiv sind. Das ist hier jetzt im veganen Fall, sind das beispielsweise die Lektine, die vermehrt in Hülsenfrüchten, Gemüsen drinnen sind, die grundsätzlich kein Problem sind, aber in einem Übermaß auch für den Darm, für die Darmschleimhaut schädlich sein können. Also somit Ernährungstrends, lieber Finger weg. Es gibt auch eine wissenschaftliche Begutachtung der Ernährungstrends, wo ganz klar keine Empfehlungen und auch in Untersuchungen keine Vorteile von einer veganen, vegetarischen, Paleo, Ketotät erfolgt. Eine gute Empfehlung für die Langzeiternährung ist die mediterrane Diät. Mhm. Die mediterrane Diät sieht man mittlerweile immer wieder in Studien, auch bei anderen chronischen Erkrankungen, als auch in der Prävention für viele Zivilisationskrankheiten, also auch onkologische Erkrankungen, als die Langzeiternährung schlechthin. Wenn ich die kurz erläutern darf, also der besondere Vorteil an dieser Kost ist, dass die Basis primär besteht aus Obst, Gemüsen, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, die zum Ziel haben, auch eine sehr hohe Ballaststoffzufuhr. Ballaststoffe sind ja quasi das Futter für unsere positiven Darmbakterien. Natürlich werden sich jetzt einige denken, das ist ja ganz genau das, was ich nicht vertrage. Aber auch hier gibt es immer wieder in diesen Lebensmittelgruppen Lebensmittel, die doch sehr gut verträglich sind oder durch gewisse Verarbeitungsformen, also zum Beispiel Vollkornprodukte, die fein vermahlen sind, sehr gut vertragen werden. Demnach funktioniert das mit Anleitung vielleicht, wenn man das selbst Bedenken hat, ganz gut. Ein besonderer Vorteil in dieser Basis ist auch die Zufuhr speziell an naturbelassenen, hochwertigen Fetten. Also das heißt, ich sollte in der Basis schauen, dass ich immer hochwertige Fette wie Olivenöl, Rapsöl, Nüsse, Samen, Kerne, Leinsamen zählt auch dazu dabei habe, dass wir häufig in unserer österreichischen Kost kommt es ja häufig zu kurz.
Das vermisst man ein bisschen, ja, solche Zutaten.
Und das stellt die Basis dar. Und das ergänzt man dann mit hochwertigen Eiweißquellen, so das heißt Eiweiße aus pflanzlichen Lebensmitteln wie Soja als auch tierische Eiweißquellen, Milchprodukte, wichtig für die Kalziumzufuhr auch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier. Das ist natürlich aufgrund der höheren Eiweißbedarfs wesentlich. Und abschließend zu der mediterranen Kost, was, glaube ich, besonders wichtig ist, ist die Naturbelassenheit. Also man versucht wirklich die Lebensmittel so unverarbeitet wie möglich zu verkochen und zu verwenden. Das heißt, industrielle Lebensmittel mit einem höheren Verarbeitungsgrad versucht man eher zu vermeiden, beziehungsweise es geht da wieder um die Relation. Ja, also die Basis sollte aus naturbelassenen Lebensmitteln bestehen.
Es geht ja jetzt nicht nur rein um die Verträglichkeit von Lebensmitteln. Jetzt kann es sein, dass Personen auch mit dem Zustand der Mangelernährung zu kämpfen haben, wenn sie von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung betroffen sind. Was sind denn die Folgen von so einer Mangelernährung, beziehungsweise was bedeutet Mangelernährung? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie kann so etwas entstehen?
Ich glaube, ganz wichtig ist einmal der Unterschied. Mangelernährung hat nichts mit Untergewicht zu tun. Und das ist der Grund, warum die Mangelernährung oft auch nicht gleich optisch vom behandelnden Arzt auch erkannt wird. Und es ist ganz gut, als Betroffener vielleicht auch so eine Richtlinie zu haben. Was wäre so ein Kennzeichen für Mangelernährung? Definiert ist es relativ genau mit einem ungewollten Gewichtsverlust. Es ist einmal wichtig, dass der Gewichtsverlust ungewollt ist und ein Ausmaß von 5% des Körpergewichts in den letzten 3 Monaten oder 10% des Körpergewichts in den letzten 6 Monaten beträgt, dann muss ich schon hellhörig werden. Wir haben natürlich im klinischen Bereich noch weitere Parameter, die wir dann dazu begutachten, wie den Body Mass Index, den Entzündungsparameter, um ein etwas umfassenderes Bild zu bekommen. Aber der Gewichtsverlauf ist das wesentlichste Beurteilungskriterium. Und eine Mangelernährung, wie gesagt, hat ja nichts mit dem Körpergewicht, also es könnte auch ein übergewichtiger Mangel ernährt sein zu tun, ist aber in den Folgen immer relativ ähnlich. Also bei einer Mangelernährung kommt es immer zu einem Verlust der aktiven Körperzellmasse, also sagt schon der Name, also die aktive Körperzellmasse betrifft primär die Muskulatur. Sollte es eine ausgeprägte Mangelernährung sein, kann da auch die Organmasse beteiligt sein. Und die Folge ist immer, dass die Immunantwort reduziert ist. Also ich reduziere quasi mein Immunsystem. Es kommt durch den Verlust der Muskulatur auch immer zu Müdigkeit, Schwäche, Abgeschlagenheit. Das viele auch assoziieren mit der Entzündungsaktivität. Aber wir sehen, dass wenn man die Mangelernährung vermeidet, auch diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit nicht in diesem Ausmaß da ist, auch dieses Gefühl der Gebrechlichkeit. Die Wundheilung ist auch gestört bei einer Mangelernährung. Mhm. Und wir wissen auch, dass Mangelernährte einen Schub wesentlich schlechter bewältigen, als auch bei einer Operation, falls die erforderlich ist, oder ein erhöhtes Komplikationsrisiko haben. Und das alles zusammen vermindert natürlich die Lebensqualität. Ja, und das, die Lebensqualität ist wieder für die psychische Gesundheit ganz entscheidend.
Mhm. Darf ich nur kurz fragen, wie schaut da dann die Maßnahme aus, wenn man so etwas feststellt, so einen Zustand? Wie kann ich dann gegensteuern bei so einer Form der Mangelernährung?
Man muss sich immer anschauen, welche Art von Mangelernährung. Wir unterscheiden da wieder ein bisschen. Ist es aufgrund der zu geringen Energiezufuhr oder der zu geringen Resorption oder ist es nur aufgrund einer zu geringen Eiweißzufuhr und die kalorische Zufuhr ausreichend? Oder sind es gewisse Mikronährstoffdefizite? Je nachdem ist dann die Therapie ausgerichtet. Also das, was am häufigsten vorkommt, ist die Kombination Proteinmangelernährung. Ja, das sehen wir dann am besten auch in einer Messung der Körperzusammensetzung oder auch in der Anamnese, weil die Patienten, die Betroffenen beschreiben einfach die Schwäche, die Müdigkeit, den Kraftverlust. Das muss natürlich dann behandelt werden durch, je nachdem wie weit fortgeschritten die Sache ist, in jedem Fall durch eine gesteigerte Eiweißzufuhr in Form von Nahrung oder Trinknahrungen. Bei Bedarf auch eine Physiotherapie, wo gezielt Muskelaufbautraining auch gemacht wird. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht übersieht, weil oft gerade diese Reduzierung der Muskulatur immer so ein bisschen mit jedem Schub voranschreitet und die Betroffenen, wenn sie wieder essen können, es ihnen gut geht, auch an Gewicht zunehmen, aber nicht unbedingt immer an der Muskulatur wieder zunehmen, wenn sie nicht sehr aktiv sind. Und so verändert sich mit der Zeit auch die Körperzusammensetzung und auch das Gefühl dazu. Eine kalorische Mangelernährung, wo auch zu wenig Energie aufgenommen wird, muss man immer schauen, ob die Energie, die zugeführt wird, überhaupt resorbiert wird. Ansonsten gibt es da auch spezielle medizinische Trinknahrungen, die besser aufgenommen werden oder die schon so konstipiert sind, dass sie gar keinen Verdauungsgrad brauchen, sondern nur mehr resorbiert werden müssen. Also das gibt es auch.
Das heißt, da muss nicht mehr viel gearbeitet werden körperlich, um das aufzunehmen, sondern das wird so schnell wie möglich dann vom Körper aufgenommen.
Genau, da muss nur die Resorptionsfläche vorhanden sein, ja.
Bringt mich zu meinem nächsten Stichwort Nahrungsergänzung. Wann erachten Sie eine solche als notwendig? Wie viel, woher, in Eigenregie oder in ärztlicher Begleitung? Was ist Ihre Empfehlung?
Die Nahrungsergänzung oder Nahrungsergänzungsmittel sind ja mittlerweile schon ein sehr, sehr breiter Begriff. Da fällt schon ganz vieles darunter. Es wäre schon ein eigenes Thema. Ich werde es versuchen, so ein bisschen zu differenzieren. Also einerseits gibt es, weil das gerade auch sehr gehypt wird, das Eiweiß darunter. Eiweiß gibt es sowohl medizinisch in Form von Trinknahrungen als auch mittlerweile im Handel in Pulverform in unterschiedlichsten Ausprägungen und mit unterschiedlichen Eiweißquellen, also sowohl pflanzliche Eiweißquellen als auch tierische Eiweißquellen und unterschiedlichen Aufbereitungsgraden. Also da gibt es schon mal sehr viel, was man darüber wissen muss, bevor man etwas einnimmt, was ich überhaupt brauche. Ob wer Eiweiß braucht, sieht man sehr gut. Einerseits in der Anamnese, wie ernährt sich der Betroffene, kann der Eiweißbedarf gedeckt werden, wie ist momentan der Eiweißbedarf, ist der erhöht oder nicht erhöht, wie schaut die Körperzusammensetzung aus, sieht man vielleicht einen Verlust der Muskulatur oder eine zu geringe Muskulatur, beziehungsweise sieht man vielleicht schon eine erhöhte extrazelluläre Flüssigkeit, also wenn zu wenig Eiweiß in der Körperzelle ist, wird Flüssigkeit ausgelagert und in einen ausgeprägteren Zustand erkennt man das dann auch durch Eiweißmangelödeme. Auch im Labor gibt es Parameter, wo ich schauen kann, ist der Ernährungsstatus gut oder vielleicht zu gering, also zum Beispiel das Albumin. Ein genauerer Parameter wäre das Präalbumin, das aber nicht in der Praxis durchgeführt wird, nur bei einer Spezialanforderung. Also die Kombination Anamnese, Ernährungsanamnese, Symptomatik, Messung der Körperzusammensetzung und Labor, die bringt mich dazu zu schauen, ist eine Eiweißsupplementierung erforderlich oder nicht. Und wenn ja, dann ist es immer gut, wenn das fachlich angeleitet ist, um zu sagen, welches Eiweiß ist sinnvoll und in welcher Menge. Also Eiweißmengen über 20 Gramm pro Portion werden auch sehr schlecht aufgenommen und sind Dinge, die man dann auch noch zusätzlich berücksichtigt. Dann ein weiterer großer Part sind natürlich die Vitamine und Mineralstoffe. Da kann man sehr gut mittlerweile im Serum eine gewisse Reihe an Vitaminen auch austesten, um zu schauen, gibt es ein Defizit, gibt es speziell einen Grund für eine Supplementierung. Wenn im Labor die Werte passen, muss nicht unbedingt supplementiert werden. Es gibt noch andere medizinische Gründe, also gerade zum Beispiel, wenn Cortison eingenommen wird, wo wir wissen, dass ein erhöhter Kalziumbedarf besteht, wird in jedem Fall Kalzium supplementiert, auf Vitamin D geachtet, auf Vitamin K geachtet. Das wäre zum Beispiel ein medizinischer Grund, wo abseits vom Labor supplementiert wird.
Das heißt, aber wir haben jetzt da schon herausgefunden, wenn, dann jedenfalls nicht in Eigenregie nicht supplementieren, in Eigenregie. Bitte nicht, auch wenn tolle Erfolge versprochen werden im Internet und Co., jedenfalls unter ärztlicher Anleitung, weil im schlimmsten Fall kann ich A, meinem Körper vielleicht sogar schaden mit dem falschen Ausmaß an Supplementierung und B, kostet mich das auch einen Haufen Geld. Also.
Ja, und es gehört auch, jede Supplementierung gehört auch evaluiert, ob die auch den gewünschten Effekt erzielt. Ja, ich kann oral, wenn ich ein Defizit an Eisen habe, das oral supplementieren, aber vielleicht wird es dann gar nicht aufgenommen und ich brauche eine Eiseninfusion. Und es gibt auch wirklich Kontraindikationen. Es gehören zu den Nahrungsergänzungsmitteln ja auch die Ballaststoffe, die auch immer einen größeren Markt einnehmen dazu. Auch da muss ich genau wissen, welcher Ballaststoff mir mit welchem Ziel etwas bringen kann. Wir verwenden das gerne auch zur Stuhlregulierung. Und da muss ich genau wissen, welche Ballaststoffarten werden sehr gut vertragen, sehr gut verdaut und können einen stuhlregulierenden Effekt haben. Aber wann darf ich die zum Beispiel gar nicht nehmen? Zum Beispiel bei Engstellen sind alle Quellmittel natürlich kontraproduktiv. Und auch immer mehr in der Praxis sehe ich die Einnahme von gewissen pflanzlichen Heilmitteln. Das nimmt auch immer mehr einen größeren Markt ein. Da haben wir in der Therapie gewisse Pflanzenheilmittel, die auch in Studien gut geprüft sind. Also zum Beispiel das Kurkumin oder Kombinationspräparate aus Kamille, Myrrhe, Kaffeekohle, Pfefferminz, Kümmel. Und das sollte dann schon in einer therapeutischen Dosis, dass man auch zu einem Effekt kommt, eingesetzt werden und immer evaluiert werden. Also das ist grundsätzlich bei jeder Maßnahmen, nicht nur Medikamente, sondern auch Nahrungsergänzungsmittel, Diät, immer sinnvoll, noch einen gewissen Zeitraum zu schauen, bringt mir das überhaupt etwas?
Ab wann macht es Ihrer Meinung nach Sinn, wenn man jetzt an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt ist, eine Diätologin oder einen Diätologen bzw. Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen? Bzw. wo kann man das überhaupt machen in Österreich? Wie kommt man dazu, wenn man jetzt betroffen ist?
Grundsätzlich, ich bin ja der Meinung, dass es schon ab Diagnosestellung Sinn macht. Aus dem Grund, weil es doch immer sehr viele Fragen gibt und man den Betroffenen schon schützen kann, einerseits vor vielen Umwegen, die man vielleicht durch Eigenrecherche im Netz, ja, wo man vielleicht Dinge ausprobiert, die dann nicht so sinnvoll sind, ist immer beginnend ein allgemeines Aufklärungsgespräch, auch wenn es nur kurz ist, gut und sinnvoll. Andererseits kann ich schon vorbeugend Dinge mitgeben, Ernährungsempfehlungen mitgeben, zum Beispiel, wie verhalte ich mich, wenn ein Entzündungsschub beginnt, was ist da sinnvoll, dass ich beispielsweise gleich Trinknahrungen, die hoch an Eiweiß, an Mikronährstoffen sind, zuführe, den Druck rausnehme, dass besonders viel gegessen werden muss. Mhm. Also es darf ja eine gewisse Gewichtsabnahme, sofern es nicht unbedingt die Muskulatur ist, auch stattfinden. Solche Dinge in einem Erstgespräch zu klären, finde ich gut. Ansonsten die Indikationen, wo in jedem Fall meiner Meinung nach eine Ernährungstherapie stattfinden sollte, ist, sobald der Ernährungsstatus nicht passt, also das kann jetzt sein die Mangelernährung, aber aufgrund der guten medikamentösen Therapien mittlerweile sehen wir auch CED-Betroffene, die übergewichtig oder auch adipös, gibt es auch, sind. Also auch da wissen wir, dass das abdominelle Fett nicht vorteilhaft ist für den Erkrankungsverlauf. Dann eine weitere Indikation sind spezielle Indikationen oder Komplikationen wie Stenosen, ausgeprägtere Darmresektionen, Stoma, Kurzdarm, dann in jedem Fall. Auch meiner Meinung nach, sobald eine medikamentöse Einstellung erfolgt ist, aber dennoch Symptome in einer ausgeprägteren Form vorhanden sind. Ja, es kann auch sein, dass ein kombiniertes Reizdarmsyndrom vorhanden ist oder eben Intoleranzen, die sich hinter den Symptomen verstecken. Auch da hat es in jedem Fall eine Berechtigung. Als auch, es gibt eine neuartige Diät bei einem sehr mild verlaufenden Morbus Crohn. Wenn man diese vorgeschlagen bekommt und probieren möchte, dann sollte das auch unter einer diätologischen Anleitung, weil dies etwas komplexer ist, durchgeführt werden. Also das sind einmal so meiner Meinung nach die Mindestindikationen.
Unterstützen wir absolut, aber jetzt bringt es mich wieder zu meinem ersten Satz. Wenn jetzt da vom behandelten Arzt oder der Ärztin der Satz kommt, essen Sie doch, was Sie vertragen.
Ja.
Und wir jetzt gehört haben in der letzten halben Stunde, dass das relativ komplex sein kann, dieses Feld. Wie kann ich jetzt als Patient oder Patientin, was sind dann meine Möglichkeiten? Wie komme ich tatsächlich zu so einer diätologischen Beratung oder mit welchen Kosten oder Aufwand ist das dann für mich verbunden? Mhm. Oder benimmt es zum Beispiel die Kasse bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Patienten?
Ja, leider nicht. Muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren. Wenn mich der behandelnde Arzt im Krankenhaus überweist zu einer Diätologin vor Ort auf der Ambulanz oder Station, dann übernimmt natürlich die Kasse oder natürlich ist gar nichts mehr, dann wird es von der Kasse übernommen. Mhm. Das wäre der Idealfall. Wenn ich im niedergelassenen Bereich, im extramoralen Bereich eine Empfehlung bekomme oder eine Zuweisung zu einer Diätologin, zu einem Diätologen, dann bekomme ich entweder dezidiert eine Diätologin, einen Diätologen vorgeschlagen, der spezialisiert ist. Den muss ich aber selbst bezahlen und das übernimmt die Kasse nicht. Ich habe als Patient auch die Möglichkeit, beim Verband der Diätologen, da gibt es eine eigene Suchfunktion, mir eine Diätologin rauszusuchen, sollte ich keine Zuweisung oder Empfehlung bekommen. Auch da muss ich natürlich selber bezahlen. Es ist aber so, dass wenn ich eine Zusatzversicherung habe mit einem Wahlarzttarif, übernehmen fast alle Versicherungen die Kosten zur Gänze. Also das ist immerhin schon mal was. Wenn ich eine SVS-Versicherung habe, dann kann ich zumindest den Gesundheitshunderter dafür nutzen. Also da ist es ja so, wenn man eine 150 Euro für seine Gesundheit ausgibt, für eine Gesundheitsdienstleistung, dann kann ich das einreichen. Aber leider sind wir noch nicht so weit, egal, unabhängig von der Diagnose, also ob ich jetzt eine Zöliakie, einen Diabetes, einen Crohn oder eine Colitis habe, dass die österreichische Gesundheitskasse oder eine kleinere Kasse Kosten übernimmt.
Das heißt, zusammengefasst für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die der Meinung sind, dass sie so eine Beratung dringend notwendig hätten und die keine Zusatzversicherung haben, das trifft leider ganz viele, die Empfehlung an der CED-Ambulanz im Krankenhaus, wo man vor Ort an der Ambulanz Patient ist, falls es nicht schon angeboten wurde, aktiv nach dem Wunsch einfach äußern nach einer diätologischen Beratung.
Genau, also das wäre der Optimalfall. Was es schon gibt, es bietet jede Gebietskrankenkasse auf dem eigenen Standort eine Ernährungsberatung an. Also das kann man zumindest, wenn es jetzt nicht sehr ins Detail oder sehr speziell ist, auch in Anspruch nehmen. Und da gibt es immer eine Diätologin, einen Diätologen vor Ort, wo kostenlos ein Termin stattfinden kann.
Gut, wir haben viel Interessantes heute gehört. Wir haben auch gehört, dass beim Thema Ernährung bzw. auch diätologische Beratung für CED-Betroffene noch einiges zu tun ist in Österreich, um euch da ein bisschen einen Leitfaden zu geben. Erstens einmal, einige Fragen sind hier im Podcast beantwortet worden. Dann findet ihr in den Shownotes die Links zu unserem Ernährungsspecial beim CED-Kompass. Ihr findet auch einen Link zu einer Ernährungsbroschüre, die wir von der Selbsthilfe, von der ÖMCCV gemeinsam mit Diätologinnen und Gastroenterologinnen entworfen haben für euch, auch mit Rezeptideen. Ihr findet die Links zu den Praxen von Magister Ilse Weiß, falls ihr interessiert seid an einem Termin. Das Thema Ernährung, es bleibt spannend bei uns im Darmtalk. Wir werden uns auch noch öfters diesem Thema widmen. In Kürze werden wir auch mit der Gastroenterologin Dr. Corinna Geiger zwei Podcast-Episoden zum Thema Histaminintoleranz, ja oder nein, beziehungsweise Mikrobiomanalyse veröffentlichen. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.